Apropos ist eine Produktion vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Wenn ihr unsere redaktionelle Arbeit unterstützen wollt, dann könnt ihr das am besten mit einem Abo machen. Alle Infos gibt es auf tagiabo.ch.
Heute bei Apropos.
Let's stop here. Thank you, Max. Very good.
Yes.
Just for my own edification, why did you come to Juilliard?
Böse Frauen.
Where are you going?
You're a fucking bitch.
And you are a robot.
Im Film «Tar» spielt Kate Blanchett, eine weltweit erfolgreiche Dirigentin an der Spitze der Berliner Philharmonie. Eine Frau, die in der Klassikszene Macht hat und diese Macht missbraucht. Seit der Film in die Kinos kam, gibt es um Lydia Tarr eine Debatte. Da wird eine fiktive Frau, die viel Macht hat, porträtiert und dann ist sie ausgerechnet ein schlechter Charakter. Oder zum Glück ein Charakter, der nicht nur nett ist, je nach Blickwinkel eben. Was hinter dieser Diskussion um Tarr steckt, über das reden wir heute in einer neuen Folge vom täglichen Podcast «Apropos» vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist Annik Hosmann. Sie ist Redaktorin beim Tagesanzeiger und Host vom Podcast «Tagesanzeigerin» über Frauen in den Schlagzeilen. Hallo Annik.
Hoi Mirja.
Annik, vor ein paar Tagen, vor gut einer Woche, sind die Oscars vergeben worden. Der Sieger bzw. die Siegerin von diesem Abend war, glaube ich, recht klar.
May I have the envelope, please?
And the Oscar for Best Picture is presented to...
And the Oscar goes 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 to...
Everything Everywhere All at Once.
Everything?
Everything Everywhere All at Once.
Everything.
Everything Everywhere.
Everything Everywhere All at Once, working its multiverse magic on the Academy Awards Sunday night, winning 7 Oscars, becoming the first science fiction film ever to win Best Picture.
Ja, 7 Oscars insgesamt hat Everything Everywhere All at Once gewonnen. Unter anderem hat Michelle Yeoh die Auszeichnung als beste Hauptdarstellerin gewonnen. Sehr eine wichtige Auszeichnung, sie ist nämlich die erste asiatische Frau, die einen Oscar als Hauptdarstellerin gewonnen hat. Und der Titel sagt eigentlich schon «Everything, Everywhere, All at Once». Das ist wirklich sehr, sehr viel. Man kann den Film auch nicht so gut beschreiben. Man kann sagen, es geht um eine Waschsalonbesitzerin, die Michelle Yeoh spielt, die in verschiedene Universen und Parallelwelten abtaucht. Und es passiert viel. Ich habe gesehen, ich finde, es lohnt sich, aber normal, es passiert viel.
Sieben Oscars sind auch ziemlich viel, die der Film bekommen hat. Andere Nominierte haben weniger Glück gehabt.
Ja, zum Beispiel über den Film «Tar», den wir heute reden. Trotz 6 Nominationen ist der Film leer ausgegangen. Unter anderem auch Kate Blanchett, sie wäre als beste Hauptdarstellerin für einen Oscar in Frage gekommen.
Mhm. Wir reden heute über den Film «Tar». Für all die, die ihn noch nicht gesehen haben, an dieser Stelle ein kleiner Spoiler-Alert. Das eine oder das andere aus dem Film wird verraten, aber vielleicht macht das heutige Gespräch sogar noch Lust, um ihn trotzdem zu schauen, damit wir es an dieser Stelle gesagt haben.
If you're here, then you already know who she is. Lydia Tarr is many things.
Annik, du hast Tarr schon gesehen. Was ist das für ein Film? Um was geht's?
Es geht um Lydia Tarr, eine sehr renommierte und erfolgreiche Dirigentin und Komponistin, die mit ihrer Ehefrau Sharon in Berlin lebt und ihrer Tochter Petra. Und Sharon ist auch Teil der Berliner Philharmonie. Sie spielt dort die erste Geige. Und es geht nachher eigentlich darum, dass Lydia Tarr ins Zentrum von einer MeToo-Debatte kommt, ausgelöst von einem Suizid von einer ehemaligen Protégée, kann man so sagen, von ihr, wo sie eine Affäre hatte. Ja. Und das ist nur so angedeutet. Und aus dem heraus kommen ganz viele Sachen auf. Das Thema Machtmissbrauch, das eben auch in dieser Beziehung, in dieser beruflichen, aber auch privaten Beziehung mit der Christa, die sich das Leben genommen hat, deutlich wird.
Do you ever find yourself overwhelmed by emotion?
Yes. Yes, that does happen.
Es ist ja viel diskutiert worden, ob der Film ein Cancel-Culture-Film auch irgendwo durch ist. Wie ist es dir ergangen, wo du den geschaut hast? Ist es einer oder nicht?
Ich habe es recht interessant gefunden. Meinungen gehen dort wirklich stark auseinander. Ich finde, Cancel-Culture ist ein Thema. Es kommt vor, es kommt vor allem in einer Szene vor. Also es gibt ganze New York Times-Artikel über die eine Szene. Und es ist aber, wie vieles in diesem Film, sehr subtil.
All right. Let's stop here. Thank you, Max. Very good. For my own edification, why did you come to Juilliard?
It's the best music conservatory in the country.
Die Lydia Tarr, und in dieser Szene spürt man sie sehr, sehr gut, gibt eine Masterclass at Juilliard. Das ist eine sehr renommierte Schule in New York. Und dort sind so angehende Dirigentinnen und Dirigenten und sie tritt dort auf, sie hört denen zu und kommt mit ihnen ins Gespräch.
It's exciting to play new music, isn't it?
Yeah.
Yeah. What do you make of what we've just been listening to?
It's pretty awesome. I mean, there's incredible atonal tension.
I agree about the tension part. Now, you can intellectually contemplate or masturbate about the felicity of the so-called atonal, but the important question here.
Sie soll, glaube ich, eher informell sein, aber man merkt, sie ist stört, sie hat Präsenz, sie ist überzeugt von sich selber. Und man merkt auch, wenn jemand eine andere Meinung hat, lässt sie das die Person noch spüren. Und es gibt die Figur von Max, junger Mann, People of Color, wo es geht um Bach, wo nachher sagt, ja, also er könnte sich einfach nicht. Also er definiert sich als BIPOC und als Pangender und er könnte einfach mit weissen Cis-Komponisten nichts anfangen.
I'm not really into Bach.
You're not into Bach? Mm. Oh, Max. Have you ever played or conducted Bach?
Honestly, as a BIPOC, pangender person, I would say Bach's misogynistic life makes it kind of impossible for me to take his music seriously.
What do you mean by that?
Well, didn't he sire like 20 kids?
Yes, that's documented. Along with a considerable amount of music. But I'm sorry, I'm unclear as to what his prodigious skills in the marital bed have to do with B minor.
Sie versteht das überhaupt nicht und es ist so eine Mischung zwischen, sie versteht es nicht, weil es ist so die Liebe zur Musik und sie versucht ihn dann gleich zu überzeugen und gleichzeitig versteht sie aber auch seinen Punkt überhaupt nicht.
Sure. Alright, whatever. That's your choice. I mean, after all, a soul selects her own society. But remember, the flip side of that selection closes the valves of one's attention. There is some merit in examining Max's allergy. Can classical music written by a bunch of straight Austro-German church-going white guys exalt us individually as well as collectively? And who, may I ask, gets to decide that?
Und das Spannende ist, es gibt wie zwei spannende Sachen, die sehr viel über einen Film, aber auch über sie aussagen. Das Ende ist, wie, dass das ein Verhalten ist, das man, glaube ich, als typisch männlich beschreiben würde. Da können wir nachher noch über das reden. Und das andere ist, dass, und da kommt eigentlich der Cancel-Culture-Punkt rein. Nochmal, du hast gesagt, vorher ein kleiner Spoiler. Die Masterclass filmt jemand mit. Und es geht nachher viel später im Film, taucht das Video im Internet auf, wo einzelne Momente aus dieser Masterclass zusammengeschnitten sind. Und man merkt aber als Zuschauerin, dass gewisse Sachen völlig aus dem Zusammenhang zusammengeschnitten sind. Also sie zitiert zum Beispiel jemanden, einen Komponist, der Jazz als sehr herablassend beschrieben hat. Das müssen wir jetzt hier nicht wiedergeben. Und kommt aber daher, als wäre es ein Zitat von ihr. Und der junge Max ist sehr nervös, er tut immer so, und ist auch sehr bezeichnet, tängelt immer so mit dem Bein. Es ist immer so ein Gewackeln. Und sie macht es nervt sie so fest, also als Zuschauerin, man hält es fast nicht aus. Und lenkt ihm so aufs Knie, so im Stil von, wie man halt jemanden würde machen, den man gut kennt, hör auf. Und das wird dann wie so zusammengeschnitten. Und es wird aber nicht kommentiert. Also sie sagt, wieso man merkt ihr an, wo sie weiss, was dort passiert ist, aber es glaubt ihr halt zu diesem Zeitpunkt wie auch niemand mehr. Und ganz, ganz viele Sachen sind so ganz subtil in diesem Film.
Where are you going?
You're a fucking bitch.
And you are a robot. I mean, unfortunately, the architect of your soul appears to be social media. You want to dance the mask, you must service the composer. You got to sublimate yourself, your ego, and yes, your identity. You must, in fact, stand in front of the public and God and obliterate yourself.
Das heisst, die Themen kommen durchaus vor. Wie kommt denn so der ganze Film daher?
Also der Film ist unglaublich ästhetisch und unglaublich clever komponiert. Also es ist auch immer das Spiel mit Realität und Fiktion. Der Film fängt extrem langsam an. Es gibt eine Eröffnungsszene, wo der New Yorker Journalist Adam Gopnik Lydia Tarr interviewt. Und der Adam Gopnik spielt sich selber. Und er sagt auch, das ist jetzt das Gespräch vom New Yorker. Und sie erzählt extrem lang, wirklich so lang über ihre, was sie alles gemacht hat. Und man merkt, sie ist eine brillante Künstlerin in dem, was sie macht und was sie alles erreicht hat. Und gegen Schluss wird es immer schneller, es wird immer bruchstückhaft. Und gleichzeitig, etwas, was mir extrem aufgefallen ist, es geht um Musik. Aber Musik, beziehungsweise alle Geräusche, werden so eingesetzt, man hört die Geräusche, die man wirklich hört. Also wenn jemand läuft, hört man nur jemanden laufen. Wenn man Auto fährt, ist nur der Motor. Wenn Musik spielt, hört man Musik, aber es ist nicht so Ambiance-Musik oder so. Und das hat eine unglaubliche Stärke und auch so visuell. Also es spielt in Berlin, es ist viel so recht trist, recht schwer. Auch Lydia Tarr und ihre Frau Sharon mit ihrer Tochter zusammen wohnen so in einem crazy, ich weiß nicht genau, Penthouse. So sieht es aus. Es ist eine sehr grosse Wohnung und man sieht, dass sehr viel Geld drin ist. Aber es sind alles so Sachen, die nur, wie gesagt, sehr subtil sind. Aber also visuell ist es unglaublich ansprechend, habe ich gefunden.
Im Zentrum von dieser ganzen Geschichte steht ja eben Lydia Tarr, gespielt von der Kate Blanchett. Man hat im Nachhinein können lesen, die Figur sei so glaubwürdig, dass die Leute zum Teil gedacht hätten, es gäbe sie in Wirklichkeit.
Ja, es war interessant, nachdem der Film in den USA angelaufen ist, ganz, ganz viele Leute «Who is Lydia Tarr?» googelt. Und immer noch, wenn man googelt, ist einer der ersten Suchvorschläge «Who is Lydia Tarr?» und also es ist wie, man hat irgendwie so gefunden, okay, das muss so glaubwürdig sein und eben, das gibt es ja sicher. Und eben, weil es auch viele Referenzen gibt, die tatsächlich so waren. Also der Lydia Tarr, ihr Mentor, war der Leonard Bernstein gewesen, und der hat es gegeben. Also es ist jetzt nicht nur Bach und Beethoven, der vorkommt, was es gegeben, sondern es gibt ganz, ganz viele so Analogien, eben, die tatsächlich so sind. Und ich glaube, darum haben die Leute so das Gefühl gehabt, okay, das muss ein reales Vorbild geben.
Lydia Tarr ist aber eine fiktive Figur. Wie ist sie charakterisiert? Was ist das für ein Mensch, der einem da begegnet als Protagonistin von dem Film?
Also sie ist eine unglaublich strenge Frau, aber die brennt für das Dirigieren und für die Musik, aber sehr streng und sehr hart. Und ich würde jetzt mal vorsichtig so sagen, jetzt auch per se nicht eine Sympathieträgerin, aber gleichzeitig, und das kommt auch immer wieder vor im Film, junge Dirigenten und Dirigentinnen vor allem und Musikerinnen sind sehr fasziniert von ihr, eben weil sie so viel hat gemacht und weil sie eine der wenigen Frauen ist.
Mhm. Wie ist es dir gegangen, als du den Film gesehen hast? Ist sie in deinen Augen eher eine Heldin oder eine Anti-Heldin, also Sympathieträgerin oder Feindbild?
Also ein Feindbild ist schwierig. Also man sympathisiert sicher nicht mit ihr. So. Gleichzeitig ist es auch nicht so, dass man so einen Groll hat. Also es ist so sehr, es ist sehr vielschichtig. Es ist so sehr, also man denkt jetzt nicht so, okay, mit dieser Frau möchte ich mal Gottes Nacht essen oder so ist das mir gegangen. Man merkt auch, wie sie ihre Macht missbraucht. Also man wirklich so denkt, okay, geht gar nicht. Und es gibt auch so Momente, wo man so ein bisschen Angst hat. Und es gibt einen New York Times Artikel, den ich eigentlich sehr schön gefunden habe, der eigentlich sehr treffend ist, der heisst «Who's Afraid of Lydia Tarr?» in Anlehnung an «Who's Afraid of Virginia Woolf?»
Gibt es Szenen, wo vielleicht auch ein bisschen das Gefürchtige besonders deutlich wird?
Ja, mir kommt eine Szene in den Sinn, die aber eigentlich nichts mit der Musik zu tun hat, sondern mit ihrer Tochter. Und zwar kommt ihre Tochter heim und Lydia Tarr ihre Frau erzählt, eben ihre Tochter Petra, die kommt immer so heim mit so blauen Flecken an den Scheinbein und so und sie wüsste nicht. Und am nächsten Tag sagt Lydia Tarr, okay, ich bringe sie in die Schule. Und dann wird wie klar, dass sie mit ihrer Tochter geredet hat und hat gefragt, okay, wer hat die gehandelt oder wer hat die in die Beine gingen. Und Lydia Tarr und ihre Tochter Petra verabschieden sich auf dem Schulhof und sie fragt dann so, okay, welche von den Mädchen war es? Und dann sagt sie, ja, die in der roten Jacke. Und dann geht sie zu dem Mädchen her, der vielleicht 10 oder so ist, ich weiß auch nicht. Und stellt sich vor, mit, sie sei der Vater von der Petra. Also Cate Blanchett redet Deutsch, sie ist ultra gefürchig, kleine Seitending. Sie sei der Vater von der Petra und wenn sie das noch mal mache, Gott sehe ich alles und dann käme sie. Und, also es ist so, und dort merkt man das extrem, wie sie ist. Also auch so die Härte und so, wie sie mit dem Kind redet. Natürlich ist es so, mit ihrer eigenen Tochter beschützen, aber dort ist man schon so ein bisschen als erwachsene Person. Mit der Lydia Tarr möchte man, glaube ich, nicht streiten. Also noch aus anderen Gründen, aber ja.
Mit der Lydia Tarr möchte man nicht streiten. Über die Lydia Tarr ist in den letzten Wochen aber durchaus gestritten worden. Die Figur hat nämlich rechte Debatten ausgelöst. Um was geht's?
Also von Anfang an sind sich, glaube ich, Filmkritikerinnen und Filmkritiker nicht so einig gewesen, was sie von diesem Film halten sollen. Die Debatte ist aber vor allem losgegangen, als sich Marin Alsop geäussert hat. Sie ist amerikanische Dirigentin und sie war die erste Frau, die so ein grosses Orchester, also so ein Major Orchestra, sagt man dem, in den USA, in Südamerika, in Österreich und in England geleitet hat. Und sie ist Chefdirigentin vom ORF Radio Sinfonieorchester in Wien mittlerweile und Ehrendirigentin im Baltimore Symphony Orchestra. Und sie ist einfach eine der ganz, ganz wenigen Frauen. Und sie ist auch lesbisch und sie ist geheiratet und sie hat ein Kind. Und sie hat einfach gesagt, ja, es sei einfach, sie fände es eigentlich ein Affront für sie als Dirigentin, aber auch für sie als lesbische Frau. Weil sie hat einfach wie so gefunden, okay, man hat die Möglichkeit gehabt, um eine Dirigentin zu porträtieren. Es gibt nicht viele Dirigentinnen. Und jetzt porträtiert er sie so. Und doch das Ding von, man hat einfach können, die toxische Figur, die Lydia Tarr ist, einfach auch mit einem Mann besetzen. Also sie hat wie so gefunden, warum müsst ihr jetzt die Dirigentinnen, wenn ihr schon eine Dirigentin ins Schaufenster stellt, sozusagen, müsst ihr die so, ich sage in Anführungszeichen, männlich konnotiert und bös darstellen.
Mhm. Ist es allen so gegangen oder hat es da auch Gegenstimmen gegeben?
Interessant war, dass Cate Blanchett natürlich dann irgendwann dazu gefragt wurde. Und sie hat etwas recht Interessantes gesagt, finde ich. Sie hat nachher gesagt, sie fände eigentlich genau das Interessante an diesem Film, also dass es das Narrativ gibt und es ging um Macht und um Machtmissbrauch und nicht primär um das Geschlecht. Und es ging nicht darum, um irgendwie, es gibt einfach einen Film so über eine Dirigentin und was sie alles kann und so, um sie abzufeiern, sondern eben es ging irgendwie wie so, wie wird man als Person mit so viel Macht und vielleicht auch, wenn man sich extra dreimal hat müssen aufkämpfen, aber was macht so eine Position mit einem und so die Komplexität, die dort drunter liegt, also sie hat es echt auch verteidigt.
Mhm. Hätte man denn den Film auch können mit einer männlichen Hauptfigur erzählen? Oder anders gesagt, welche Rolle spielt es, dass eben eine Frau ist, die den Machtmissbrauch begeht?
Also ich glaube, das ist etwas sehr Persönliches. Mir ist es so gegangen, ich glaube, ich hätte den Film nicht geschaut und glaube auch nicht so interessant gefunden mit einer männlichen Hauptfigur, weil das leider wie nichts Neues ist. Und es geht nicht darum, dass in jedem Film etwas Neues muss sein, aber es geht wiederum, was ich interessant gefunden an diesem Film, ist genau die Frage von, inwiefern geht Macht mit Bösen einher? Und kann eine Frau gleich böse sein wie ein Mann? Und kann eine Frau eine Machtposition missbrauchen? Man muss sagen, bei der Lydia Tarr, also das wird angedeutet nur im Film. Es wird angedeutet, dass eine Studentin von ihr, also eine Protégé von ihr, also sie hat also so ein romantisches Verhältnis gehabt, oder eine Affäre, sich das Leben genommen hat. Und aufgrund von dem fliegt eigentlich das alles auf. Und es gibt aber ganz viele so Momente, wo man merkt, dass ihre Macht missbraucht, auch anderen, ihrer Assistentin gegenüber irgendwann. Also, und das wirklich nicht okay ist, was sie macht, das muss man ganz, ganz klar sagen. Aber so, das, so die Finesse von Macht und bösen Frauen, und ich habe ja vorher die Szene erwähnt mit dem Mäntli, wo ihre Tochter bringt. Also, es gibt mehrere so Frauenrollen, die eigentlich nicht nett sind. Also es gibt nachher auch irgendwann eine Cellistin, die Lydia Tarr eigentlich, man merkt so, sie gefällt ihr sehr, sie will sie glaub, eigentlich verführen. Und die junge Cellistin verarscht sie, man kann es nicht anders sagen, verarscht sie nachher auch. Und macht sich auch lustig über sie, macht sich auch öffentlich lustig über sie und führt sie auch so an die Nase rum. Und eben, es gibt ganz viele so unterschiedliche Arten von Bös die Frauenfiguren. Und ich habe, glaube ich, da so interessant gefunden, so in die Richtung, wo Cate Blanchett auch sagt, so die Komplexität von Abhängigkeitsmuster. Und dass das eigentlich etwas ist, wo man viel stärker unter Frauen sieht.
Dass so viele weibliche Figuren im Zentrum stehen und dann eben auch Frauen, die nicht nette Frauen sind, sondern die auch Sachen machen, die daneben sind, böse Frauencharaktere, könnte man auch sagen. Das ist unter anderem sogar dafür verantwortlich gemacht worden, dass der Film nicht so gut gelaufen ist in den Kinos. Inwiefern?
Ja, ich habe das auch gelesen. Ich finde das noch interessant. Also, es gibt so verschiedene Erklärungen. Ein Grund ist so ein bisschen das, was auch Marin Alsop kritisiert hat, eben, dass der Film misogyn ist, dass man ja eine Dirigentin zeigen konnte, die erfolgreich ist, und aber wie hart sie arbeiten musste, um dort herzukommen und einfach, wie sie jetzt erfolgreich ist. Und das andere, was ich noch interessant fand, ist, dass ein Grund war, dass vermutet man, dass Zuschauerinnen und Zuschauer, aber wahrscheinlich vor allem Zuschauerinnen, sich wie nicht haben können, zum einen identifizieren entweder mit der Hauptfigur oder eine Empathie entwickeln oder eine Sympathie oder und das Empfinden einfach so diffus war. Und das ist halt einfach alles nicht gegeben bei Lydia Tár. Und was ich auch noch interessant fand, ist, dass offenbar es recht viele Leute gab, die enttäuscht waren, dass das nicht eine wahre Geschichte ist. Also das, was du gesagt hast, also so eine Enttäuschung, dass es die Lydia Tár nie gibt in echt.
Was ja eigentlich für Charakterzeichnung spricht. Jetzt ist es ja so, dass es gerade bei Männerfiguren sehr viele auch böse Charaktere gibt, auch im Film zum Beispiel. Wie sieht denn das bei den Frauen aus?
Also ich habe wirklich sehr, sehr lange überlegt und mich mit jemandem unterhalten, der sehr viel in diesem Bereich liest und weiss und auch sehr kritisch ist. Und also wir mussten wirklich beide lange überlegen. Und der Punkt ist, glaube ich, der, dass wie, es gibt immer wieder böse, in Anführungszeichen, Frauenfiguren. Aber oft sind es so Intrigen und oft ist so das intrigante, böse, gemeine spielt sich so in einem privaten Setting ab. Also es geht irgendwie um Eifersucht, es geht darum irgendwie oft um Liebe, um Beziehungen. Man ist nicht Gone Girl, hat vielleicht der eine oder die andere gesehen. Oder so Madame Bovary ist so aus der Literatur ganz ein bekanntes Beispiel. Aber das ist immer so in einem privaten Setting. Und das sind Frauen, die keine Macht haben eigentlich. Und was ich interessant fand, und wenn man so ein bisschen schaut, was gibt es denn für Figuren oder Frauenfiguren, die Macht hatten und die Macht missbraucht haben und sich vielleicht aus dieser Macht auch etwas Böses entwickelt hat, dort gibt es einfach eine Skizze schon. Also, meine, es gibt es auch in der Geschichte. Es gibt zum Beispiel bei der, also meine, Maria Stuart vom Schiller ist so, also die eine, die andere Königin umbringt. Also, das sind wirklich Figuren, die Macht hatten. Bei der Russin Katharina die Große sagt man ja so, die sind, aber dort weiss man es auch nicht so genau, da kommt es auf die Deutung drauf an. Oder bei wem, dass man es in der Politik ja sagt, dass sie eigentlich auch so eine, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, böse war, man hat gesagt, sie sei eisern gewesen, ist Margaret Thatcher, also eine Frau, die auch, ich sage jetzt mal, Krieg entschieden hat, okay, man geht in Krieg mit den Falklandinseln und dann den Krieg auch gewonnen hat, aber es gibt wenig irgendwie und oft spielt sich so in diesem Privaten ab und das ist das, was ich so interessant finde an diesem Film, dass, und also die Metafrage, okay, was macht denn Macht mit einer Person? Und welche Charakterzüge kommen auch bei Macht raus? Das heisst lange nicht, dass jede Frau, die an Macht ist, und übrigens auch nicht jeder Mann, der an Macht ist, böse ist und die Macht missbraucht. Aber der Film tut wie so die Frage auf, wo, okay, ist Machtmissbrauch etwas, was limitiert ist bei Männern, was man einfach, ich sage jetzt mal in der Öffentlichkeit, aber auch im Film oder in der Literatur oder in der Popkultur eher einfach als etwas sehr, sehr Männliches wahrnimmt, weil man es einfach noch nicht sieht.
Dass jetzt so ein Film wie Tár in die Kinos kommt, dass er sogar für mehrere Oscars nominiert ist, ist das auch ein Zeichen dafür, dass es da so einen gewissen Wandel gibt? Also, dass vielleicht so Charaktere auch häufiger werden?
Ja, ich glaube, es geht einher mit einem gesellschaftlichen Wandel. Also, eben, wenn man nochmal Madame Bovary und so die, also so wirklich weit zurück, ist halt so, die Frauen sind halt die, die daheim waren und die, die sowieso keine Macht hatten und brav waren. Oder? Und das ist so in dem Rahmen, was sie sich bewegen konnten. Und mit einem gesellschaftlichen Wandel, wo man glaube ich, realisiert hat, dass Frauen komplexer sind und Frauen etwas können und komplex sind alle Richtungen, hat sich glaube ich, das einfach auch auf, ich sage bewusst, auf Kunst im Sinne von auf einen Film und auf die Literatur und so ausgeweitet, vielleicht auch aufs Theater, dass man wie sagt, okay, auch Frauen sein und können komplexe Charaktere sein. Und dass sich das, glaube ich, einfach so langsam aufbricht. Aber es braucht Zeit. Also, ich glaube, es ist halt einfach wie so zu erkennen. Und ich meine, es gibt genug Schauspielerinnen und Regisseurinnen, die sich mega fest für das einsetzen, um einfach so zu sagen, es ist nicht so, dass, ich sage jetzt mal, 90% der Filmrolle der Frauen ist entweder irgendwie die heisse Affäre oder die liebende Mutter oder vielleicht ist man noch irgendwie die verbitterte 50-Jährige oder irgendwann ist man dann wieder die liebende Grossmutter. Und irgendwie vielleicht ist man ein bisschen jetzt etwas Komplexeres zwischendrin, aber es ist einfach sehr limitiert. Und ich glaube und ich hoffe, dass das langsam ein bisschen aufbricht.
Annick, du hast uns ja den Film jetzt schön seziert in all seinen Facetten. Zum Schluss noch die relativ einfache Frage. Lohnt es sich, den Film zu schauen? Er läuft ja noch im Kino.
Er läuft, ich finde, es lohnt sich. Man braucht viel Zeit. Er ist über 2,5 Stunden lang. Man muss sich so ein bisschen darauf einlassen, vor allem am Anfang. Er ist sehr langsam am Anfang. Er hätte auch für meinen Geschmack ein bisschen kürzer können sein. Aber ich finde, es lohnt sich sehr. Und ich finde, es lohnt sich, nachher mit jemandem darüber zu reden, weil man geht und so viele Spoiler geben wir jetzt hier nicht. Aber der Film hört dann schon auch auf und man sitzt dort und denkt so, was ist jetzt passiert und was habe ich jetzt gesehen und was ist das für eine Schlussszene?
Wenn man selber nach dem Film Gesprächsbedarf hat, dann kann man das natürlich auch gerne mit uns teilen. Man erreicht uns auch über podcasts@tomedia.ch und natürlich auch Annick Hussmann direkt. Und wer noch mehr will hören zu dieser Diskussion über vielschichtige oder eben auch mal böse Frauencharaktere, dem empfehle ich auch den Podcast «Tagesanzeigerin», der alle 2 Wochen läuft, auch moderiert von Annick Hussmann und der Priska Amstutz. Und das war die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Die nächste Folge von uns, die hört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.